Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, ein bekanntes Gesicht in dieser Stadt sitzt heute vor mir, ist Musiker, Sänger, auch DJ, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Heute bei mir Mike Jehn. Hallo Mike!
Ja, grüß dich Shaggy, schön, dass wir uns heute einmal eingefunden haben und wollten wir schon länger ja mal machen.
Genau.
Heute ist der Tag.
Heute ist endlich der Tag. Wir nehmen den Podcast auch ein paar Tage, bevor wir mal wieder einen gemeinsamen Auftritt haben. Du mit dem Trio Manouche und Jolange, gell?
Das ist richtig.
Und ich bin im Impro-Theater Fulda dann auch vertreten. Das wird ja jetzt ein paar Tagen sein, aber der Podcast erscheint ein bisschen später. Das müssen ja die Hörenden auch nicht so mitbekommen. Du bist ein bekanntes Gesicht in der Stadt Fulda, würde ich behaupten. Sag mal ganz kurz, eine kurze Zusammenfassung, bevor wir auch deine Laufbahn durchgehen. Was genau machst du? In welchen Kombinationen bist du denn vertreten?
Ja, ich bin Berufsmusiker und ernähre mich praktisch durch das Musizieren. Bin dann als sehr vielseitig aufgestellt, stilistisch. Alles, was jetzt musikalisch die Leute unterhält, animiert oder auch für Feiern und Firmenfeste, was halt so mit Musik zusammenhängt, das bediene ich in verschiedenen Formationen und biete auch noch, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, auch brasilianische Shows an, ja. Samba-Shows. Das ist auch nochmal so eine Spezialität von mir. Ja, das war's.
Das war's, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Also wir reden gleich noch über, wie gesagt, über alles. Aber wir fangen auch ganz vorne an. Du bist nämlich ein gebürtiger Fulderer, was viele auch gar nicht wissen. Du bist
ja
hier geboren und
richtig
aufgewachsen.
Richtig, ich bin hier aufgewachsen in Fulda und das ist so meine Heimat.
Wusstest du, seit du ein kleiner Junge warst, auch du willst irgendwann Profimusiker werden? Oder hast du erstmal gedacht, ich muss erstmal was Richtiges machen?
Nein, absolut nicht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich hatte überhaupt nicht so den richtigen Bezug zur Musik. Das war also immer so mit einem Ohr, würde ich sagen, was man so gehört hat. Obwohl alle in unserer Familie so musikalisch sind. Die Eltern haben musiziert, die Verwandten, aber alle hobbymäßig. Mein Bruder hat klassisches Piano schon gehabt, hat auch Musik studiert. Ich konnte da irgendwie so nicht mit warm werden. Die Eltern, die waren mehr auf volkstümliche Musik bezogen. Obergreiner Ernst Mosch, das war nicht meins, wo ich jung war. Also hatte ich mich ausgeklinkt.
Ja.
Und eines Tages kam dann die Initialzündung.
Die sah aus, du hast ein Instrument in die Hand gedrückt bekommen und hast gemerkt, das ist meins oder war es anders?
Nein, so war es nicht. Also es wurde jetzt auch nicht unbedingt gefördert, dass ich da ein Instrument lerne. Ich weiß noch nicht, vielleicht haben sie mir Klavier angeboten, aber ich hatte irgendwie kein Interesse, weil mein Bruder hat von morgens bis abends Bach und Beethoven, na Beethoven dann später und Mozart diese Lieder gespielt, diese Stücke. Und da hatte ich jetzt keinen Zugang. Und dann eines Tages ergab sich Folgendes. Ich hatte einen Freund besucht, der mir stolz sein neu geschenktes Tonbandgerät präsentierte. Da hatte er so Charts-Hits drauf, die damals so liefen. Und dann kam ein Song, wo ich die Luft angehalten habe. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Was ist denn das? Und er sagt, das ist Jimi Hendrix. Ja. All Along the Watchtower. Da sag ich, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Mach nochmal.
Ja.
Und da waren Klänge aus einer anderen Welt. Diese Wawa-Gitarre, diese Slide-Effekte und diese Soli, diese Gitarren-Soli, sowas hatte ich noch nie gehört. Und das war jetzt dann für mich wie ein, ja,
ein Türöffner, eine andere Welt, kann man so sagen, oder?
Aber ganz gewaltig. Und dann war ein Gedanke im Kopf, jetzt muss es losgehen.
Ja.
Ich will eine E-Gitarre haben und ich will spielen wie Jimi Hendrix. Und dann auch gleich so eine Band gegründet, bei mir zu Hause erstmal im Keller, dann später weitere.
Da warst du wie alt bei der Bandgründung?
12.
12?
Also okay. Diese Aufnahme, wenn ich mich richtig entsinne, hat der Freund mich im Ende des Jahres 1968. Das All Along the Watchtower kam dann irgendwie Mitte des Jahres raus und der hat das aufgenommen im Radio. Hm. Und das hat mich also so umgehauen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und da war plötzlich Musik ein ganz, ganz wichtiges Thema, sogar das Wichtigste.
Ja.
Die Klassiker und die Volksmusiker, die haben mich nicht so berührt, aber der Jimi Hendrix hat mir dann die Tür geöffnet.
Und die Band, die du mit 12 quasi gegründet hast, hat die einen Namen, weißt du das noch?
Fire Kings hieß die.
Hat irgendwann ein Revival der Fire Kings?
Nein, aber ein Kollege von der Gründung, von den Gründungsmitgliedern ist auch eine bekannte Musikerpersönlichkeit in Fulda.
Magst du ihn namentlich nennen?
Doch, der Bodo Michelsohn.
Ach, witzig.
Der war mein Nachbar und wir haben die Band gegründet.
Ach, witzig.
Und von da an ging es weiter bis heute. Also pausenlos.
Der wusste es auch dann zu dem Zeitpunkt, ach, das will ich hauptberuflich machen?
Nein, damals noch nicht. Ich habe erstmal mein Abitur gemacht und habe dann erstmal in Göttingen ein Studium gemacht.
Ja.
Und als ich mit dem Studium zu Ende war, da bin ich dann Profi geworden, bin bundesweit durch die Republik gezogen und habe gespielt von München bis Hamburg hoch.
In welchen Formationen dann damals schon? Also bist du dann zu anderen Bands hinzugekommen?
Ich hatte in der Zwischenzeit schon viele Banderfahrungen sammeln können mit vielen Gruppen, mit Tanzmusikgruppen hier aus dem Raum, die die Schulbälle gespielt haben. Später in Göttingen war ich dann mit einer Band zusammen, Dr. Mabuse Gang hießen. Es waren alles Ärzte, ich war der einzige Nicht-Mediziner. Wir haben da auch schöne Auftritte gemacht. Das war dann Fusion-Musik, was die Kollegen gemacht haben. Und dann in Fulda, als ich dann zurückkam, habe ich mit Lisa Eimel in The Rebels. Mhm. Das war die Zeit, wo Neo Rockabilly, Brian Setzer aktuell waren. Und dann waren wir die erste Band, die deutschlandweit durch die Lande zog, im alten Sandsound, wenn ich das erklären darf. Der Elvis hat ja 1954 eine Platte für seine Mama aufgenommen, That's Alright Mama. Und das war eine Besetzung. Er hat Rhythmusgitarre gespielt und gesungen. Dann war Bill Black am Bass und Scotty Moore hat die Solo-Gitarre gespielt. Mhm. Und die sind in die Geschichte eingegangen. Und wir waren genau mit Lee Simon, Harald Oberhell war damals dabei und ich. Wir waren genau in dieser Besetzung aufgestellt, klanglich, und es war ein großer Erfolg. Wir hatten wenig Aufwand, wir hatten keinen Schlagzeuger, wir hatten keine große Anlage. Wir hatten dann 3 bis 5 Auftritte die Woche. Das war also richtig volle Lotte. Und dann hatten wir natürlich auch große Festivals gespielt und auch mit vielen Künstlern, bekannten Namen waren wir unterwegs. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Musikalisch bist du auch breit aufgestellt, also auch schon damals, was du wahrscheinlich gehört hast. Wir haben über Jimi Hendrix gerade gesprochen, aber ich meine, es geht ja bei dir musikalisch auch vom Lateinamerikanischen bis hin auch zum Swing. Wie kommt diese Bandbreite und liegt es daran, dass du selber die Musik auch gerne hörst?
Ja, also die Entwicklung war Jimi Hendrix und dann, was dann an Bluesrock-Gitarristen bekannt war, besonders Johnny Winter, Alvin Lee, und dann kam noch mal so eine Erleuchtung mit Carlos Santanas Abraxas-Album. Das war auch, glaube ich, im Herbst 1970, das lief da bei T4, Hessischen Rundfunk. Und da war ich von dem Ton so geplättet, habe ich gedacht, das ist es. Und dann diese Perkussion, das Latino-mäßige, was dabei ist, ja was völlig anderes. Jimi Hendrix ist ja mehr vom Blues kommend, mit Funk- und Rock-Elementen und psychedelischen Elementen. Und jetzt Santana spielt erdig bodenständig, das geht gut abrhythmisch, die Damen tanzen und es ist Stimmung da. Und es ist auch irgendwie bluesig, dieser Gitarrenstil, den er spielt. Und da war ich dann ganz großer, bis heute großer Verehrer von dem Ton von Carlos Santana. Ja, und dann in der Zeit habe ich auch Django Reinhardt entdeckt. Mhm. Vorher natürlich noch Marty Waters, das ist auch noch ein großer Einfluss. Da habe ich mir meine erste Platte von dem gekauft, glaube 1969 oder 70. Und habe Marty Waters gehört, ohne Ende. Das war der Einstieg in den Blues. Und die Django-Zeit, ja, der Hensie Weiß, einer der berühmtesten Gitarristen, der war 1974 in Fulda, hat er konzertiert. Und das hat mich auch so beeindruckt, dass ich dann zu jedem Konzert hingegangen bin und habe mir die Musik angehört. Und dann hatten auch im Eisernen Kreuz, wie es damals hieß, 1978 in der Kreuzkneipe in der Horrasser Straße, hat der Ernst Sporer auch Sinti-Musiker engagiert, weil er ist ja auch, soweit ich mich entsinne, ein Freund dieser Swings, dieses Sinti-Swings. Und die hat er in Bad Hersfeld gefunden. Und das war Roberto und Zorro. Hm. Das Interessante ist, ich bin dann auch immer hingegangen, wenn die gespielt haben, da stand so eine Kreidetafel, handschriftlich. Nächsten Samstag haben wir Zigeuner-Jazz, hieß es damals, war der übliche Ausdruck.
Darf man heute nicht mehr sagen?
Darf man heute nicht mehr sagen, aber ja, damals hat ja keiner darüber nachgedacht. Das war so der gängige, anerkannte Ausdruck. Und da kamen die zwei Jungs aus Bad Hersfeld, die haben mächtig reingehauen. Da war mächtig Stimmung und war sehr beeindruckend. Und ich habe natürlich diese Art von Musik dann auch versucht zu spielen mit Kollegen, aber jetzt nur so 4, 5 Stücke aus dem Genre, weil da gibt es ja gewisse Geheimnisse bei diesem Stil. Das hatte ja kein Sinn, du damals verraten. Du hattest ja nur die Schallplatten. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einem Musiker aus der Gegend, der Christian Schmidhofer, ein Österreicher, bekannter Musiker, Perkussionist bei Embryo, war er viele Jahre und auch ein ganz großer Freund des Gypsy Swings. Und der ist dann im Jahre 83 an die zwei Hersfelder, die der Ernst damals engagiert hatte, gekommen, hat bei denen Unterricht genommen, hat 3 Jahre sich unterrichten lassen, bis er diesen Schlag, diesen Rhythmus raus hatte, weil das ist keine einfache Sache. Den hatte ich natürlich auch kennengelernt. Wir hatten uns so ab und zu mal getroffen, manchmal eher zufällig. Und im Jahre 2011 habe ich ihn besucht, weil er hat eine schöne Wabino-Gitarre. Das ist was ganz Edles. Das ist eine richtig edle Gypsy-Gitarre und die wollte ich mir wieder mal anschauen. Und da sagte Christian, ja, jetzt machen wir erstmal eine Session. Ich hatte ja meine auch dabei. Das ist ja toll. Und dann haben wir unsere Stücke, die wir kennen, durchgespielt. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen was. Habe ich gesagt, bin ich sofort dabei. Und dann fing das an mit Allianz Manouche haben wir dann gemacht. Und im Laufe der Zeit hatten wir uns dann erweitert. Und ich hatte dann nochmal so die Vorstellung, das ein bisschen zu modernisieren. Und habe dann mir überlegt, ich könnte nochmal Stücke von den Beatles, von den Doors, von Santana oder auch von Soft Cell bearbeiten, um das in diesem Stil zu präsentieren. Vielleicht kommt das bei den Leuten gut an. Und dann hatte ich da noch zwei, oder habe noch, die Gruppe besteht ja noch, habe zwei Sängerinnen. Und das war eine ganz schöne Sache gewesen. Und dann haben wir dann in 2013 Mike Jene der Hot Strings gegründet und sind bis heute aktiv. Mit dem Christian hatte ich dann dieses Trio Manouche-Projekt weitergeführt bis zu seinem Tod. Und dann war eine Pause von ein paar Jahren. Und dann hatte ich jetzt diese Trio Manouche-Band in 2022 wieder neu belebt und habe jetzt noch einen Kollegen aus Bad Hersfeld, der zufälligerweise der Schwiegersohn ist von dem einen Musiker, der beim Ernst Sporer in der Kultkneipe gespielt hat und der auch von seinem Schwiegervater gelernt hat, da hat der Kreis sich wieder geschlossen.
Trio Manouche und Jo Lange. Ja?
Und Jo Lange ist natürlich auch ein Musiker, der nach Fulda gekommen ist in den 90er Jahren, den ich schon seit den 90ern kenne. Ein ganz herausragender Solist aus einer ganz musikalischen Familie und Stefan Capelli, der große Geiger Django Reinhardt, war ein Freund des Hauses, der war mit seinem Cousin befreundet, hat ihm auch Unterricht gegeben. Und der Jo Lange hat vor ihm musiziert und der wurde als sehr gelobt für sein lebendiges, farbenfrohes, luftiges Spiel, was man so selten findet, meinte der Capelli. Aber der Jo wusste damals gar nicht, wen er da neben sich hat, der ihn da gelobt hat. Und später hat er sich dann alle CDs besorgt von dem Großmeister. Ja, und jetzt musizieren wir wieder in diesem Stil von Django Reinhardt und Stefan Capelli. Und haben das Programm natürlich noch ein bisschen ausgeweitet. Wir spielen auch Bolero, Flamenco, Walzer und dann die Latino-Richtung mit Samba und Bossa Nova haben wir auch integriert. Und das macht also riesigen Spaß und den Leuten, den Zuhörern auch. Also das ist wirklich ganz toll.
War das eine schwierige Entscheidung, dann auch das Manouche-Projekt, würde ich es mal nennen, Allianz Manouche, jetzt zu Trio Manouche wieder dann zu beleben, auch nach der Erinnerung an Christian und so weiter?
Ja, also der Christian ist ja irgendwie schon immer präsent, weil wir hatten das ausgebrütet, das Ei, würde ich sagen, und waren die Ersten, die in dem Großraum Fulda in Osthessen diese Art von Musik wieder zu den Leuten gebracht haben. Die letzten Auftritte aus der Gegend waren ja dann in den End-70ern durch Zorro und sein Bruder Roberto. Und danach gab es ja nichts mehr. Und dann haben wir gesehen, das kommt gut an. Da hatten wir dann in verschiedenen Lokalitäten, Kneipen. Der Christian hat Kontakt. Da haben wir kleine Festivals gespielt. Und jetzt sind wir Trio Manouche mit dem Jo Lange zusammen.
Du hast gerade Mike Jane und Hot Strings angesprochen. Die gibt es ja auch noch.
Gibt es auch noch.
Ja, gibt es auch noch. Machen noch viel. Gibt es das Trio de Janeiro noch? Machst du da?
Das Trio de Janeiro da müsste man auf die Auftragslage kommen. Das ist auch nochmal ein Thema für sich. Das ist alles jetzt nicht am Wachsen in der heutigen Zeit. Ich mache mit dem Kollegen Jürgen, also mit dem Sänger und Gitarristen, mache ich immer wieder Auftritte. Das läuft dann unter dem Namen Mike and Me, weil er mal die Gruppe Chris and Me gegründet hat. Ja. Und den Namen, da sagt er, dann nehmen wir uns dann halt auch Mike and Me. Habe ich gesagt, gut, Jürgen, wenn du das meinst, machen wir das. Und bei Trio de Janeiro war der Stefan Jäger ja dabei. Ja. Der ist ja seit 2013 mein Kollege und Begleiter am Bass.
Ja, in den anderen Projekten natürlich ist er auch mit dabei, das zu erwähnen. Genau. Als DJ, dann lass uns da nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil auch da bist du quasi eine Doppelbuchung. Man kann dich quasi mit der Band und dann auch noch als DJ buchen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das hängt jetzt mit dem Latino-Genre zusammen. Ja. Also ich habe ja ein großes Faible für verschiedene Stilistiken. Das ist Blues, das ist Rock'n'Roll. Ich hatte auch eine Country-Band jahrelang in den 80ern. Country bin ich auch ein ganz großer Fan. Fingerpicking, Chet Atkins, Merle Travis sind große Namen. Das ist ein spezieller Gitarrenstil, wo man mit dem Daumen die Begleitung macht und mit den Fingern die Melodie spielt. Da kann man also unabhängig so ein bisschen wie ein Honky-Tonk-Pianospieler ganz alleine spielen, hat also eine Rhythmusgitarre und eine Melodie in einem. Das habe ich also sehr in den 80er Jahren betrieben. Die 70er waren Blues geprägt, würde ich mal so grob sagen. Die 80er waren Country und in den 90ern Latin, weil ich ja immer auch ein großer Fan von Joao Gilberto und Tom Jobim, von dem großen Komponisten des Bossa Nova gewesen bin, hatte ich dann in den 90ern plötzlich so den Einfall, jetzt will ich es wissen. Ich will mal wissen, was die da singen. Ich verstehe das nicht. Ich kann kein Portugiesisch. Also habe ich ein paar Stunden Unterricht genommen bei einer Brasilianerin hier im Raum Fulda, habe mir Bücher gekauft, Kassetten und habe das dann erstmal eigenständig gelernt, bis ich so die Texte verstanden habe. Ja, und dann hatte ich mit meiner damaligen Band Breakdown, Blues and Latin, hatten wir viele Stücke aus diesem Genre gespielt und es hat also riesig Spaß gemacht. Ich liebe die Musik ja heute über alles. Und dann kam ich in 1993 jetzt auf die Idee und sagte, na, ich muss das jetzt mal den Leuten ein bisschen näher bringen, die brasilianische Musik, ob das geht. Ich mache da mal einen Versuch. Und dann habe ich mir beim Norbert Geier den Kulturkeller gemietet und habe dann selber eine Veranstaltung gemacht, eine Latino-Nacht. Die habe ich zweimal unten gemacht im Kulturkeller. Und dann habe ich gemerkt, ich war natürlich ja DJ, klar, es ist nicht so einfach, den Leuten jetzt hier diese Rhythmik näher zu bringen. Und dann habe ich das erstmal ruhen lassen. In der Zeit habe ich mich weiter mit der Musik beschäftigt intensiv. Dann habe ich gesagt, jetzt will ich mal vor Ort gehen. Wer Vinicius de Moraes heißt, der große Textdichter, der Bossa Nova, ein Poet und Diplomat, der hat von Ipanema, Garota de Ipanema, die Texte geschrieben. Da habe ich gesagt, ich will mal nach Salvador fliegen, nach Brasilien. Ich muss das jetzt sehen. Da steht sein Haus im Stadtteil Itapuan und da fahre ich hin. Und da habe ich mich dann, nachdem ich mich vorbereitet hatte, auch sprachlich, bin ich dann in den Flieger gestiegen und bin dann hin. Oh, eine andere Welt. Das kann man gar nicht sagen, wenn man es nicht selber gesehen, gehört und gerochen hat, Brasilien. Es ist völlig anders als jetzt hier in der Rhön. Ich war erschlagen vor Begeisterung. Ja, und dann bin ich dann vor das Haus, wo der Vinicius seine großen Hits zum Teil komponiert hat. Und habe dann meine Erinnerungen mitgenommen und wieder in die Musik eingebracht. Ja, und dann bei der nächsten Reise nach Brasilien habe ich dann meine Frau kennengelernt. Wir pflegen das ja bis heute. Meine Frau ist Samba-Tänzerin. Und ja, kann man also auch für Veranstaltungen gerne anfragen.
Ja, das ist die Samba-Show, die du schon angesprochen hast, wo man quasi auch euch mitgenannte eine Frau unterstützt sich an vielen Belangen.
Ja, ja,
auch
ja,
die
ja.
Brasilianische Cocktailbar, die ich immer empfehlen, weil da habe ich dich auch mal in der Bar plötzlich stehen sehen und wusste nicht, der Mike denn nicht hinter der Bar. Auch das macht ihr gemeinsam, also so breit gefächert. Diese brasilianische Lebenseinstellung, das Feeling hat sich ja nicht nur durch deine Frau auf dein Leben auch übertragen. Das ist ja auch irgend sowas, wo du dich wohlfühlst.
Genau. Definitiv.
Und ich glaube, deswegen passt die wahrscheinlich auch so gut zusammen, deine Frau und du.
Ja, und dann haben wir nochmal eine andere Sache gemacht, in Verbindung mit dem Andreas Niklasch vom Backstage, haben wir die Latin Party ins Leben gerufen. Von 1999 bis 2004, monatlich ein bis zweimal im Backstage. Und da war meine Frau natürlich sehr involviert als Gastgeberin und hat auch noch die leckeren Cocktails gemixt. Und das war eine super Zeit und super Stimmung.
Ja.
Und dann habe ich den DJ gemacht über die ganzen Jahre und hatte natürlich dann auch, wie ich schon ausgeführt habe, in 93, wo ich angefangen hatte, genug Erfahrung, sodass ich dann ein Gesamtpaket auch anbieten kann, dass ich DJ mache. Aber nicht nur Latin-DJ, ich mache auch Chart-DJ, alles. Du bist ja selber DJ, du weißt ja, was man jetzt entsprechend für Titel auflegt, die jetzt für die Gäste in dem Moment die richtigen sind.
Ja.
Und so mache ich das dann auch und biete dann auch Live-Musik an, von mir live gespielt und gesungen, plus DJ.
Also rundum das Rundum-Paket mit allem. Theoretisch kann man eine gesamte Party einfach von dir gestalten lassen. Mit Live-Musik, mit DJ, mit Getränken, auch mit einer Show. Also das wäre alles.
Alles auf Fingerfood geht auch. Geht auch noch. Für den kleinen Hunger.
Ja, seid so ein kleiner Familienbetrieb dann quasi auch geworden.
Ja.
Sehr schön. Also unglaublich vielseitig, Mike Jehn. Vielen Dank, Mike, dass du dir die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast. Wir sind schon fast am Ende. Gibt es noch eine Anekdote, die du uns gerne mitgeben willst? Irgendeine Geschichte aus deiner illustren Karriere, die dir vielleicht gerade einfällt und die du uns jetzt mal mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, da gibt es an sich sehr viele. Ich weiß aber nicht, ob man gerade nicht alle erzählen. Wir waren ja zum Beispiel, wir waren ja auch zum Beispiel Tourbegleiter von Tony Sheridan. Zwei Tourneen haben wir mit dem gemacht. Das, der war ja bei den Beatles in den Gründungsjahren dabei. Und der Tony Sheridan war ein Musiker, der Vollgas gegeben hat. Ganz toller Rock'n'Roll-Sänger, ganz toller Gitarrist, voller Energie. Und abends hat er dann auch mal die Geschichten erzählt von den Beatles. Und wir hatten dann bei dieser Tour in München nach einem Auftritt einen Biergarten, eine Kneipe besucht. Der gute Tony hat natürlich, der war eigentlich nicht dem Alkohol abgeneigt, ich will es mal sagen. Er hat dann irgendwann gesagt, ja, du spielst so gut, ich schenke dir jetzt meine Martin D35. Das ist eine Gitarre, die hat damals 4.000-5.000 Mark gekostet. Ich habe sie nicht angenommen, ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, es ehrt mich sehr, lieber Toni, dass du mir deine Gitarre schenken willst, aber das Geschenk ist zu groß und zu mächtig. Das möchte ich bitte nicht haben. Ja, dann hat er sie halt behalten.
Auch toll. Ja, also super viele Musiker, die du auch in deiner Karriere hast kennenlernen dürfen, mit denen du auch gespielt hast. Also die Liste ist lang, müssen wir gar nicht alle erwähnen. Einen, mit dem du heute einen Tag verbracht hast, bin ich. Wir haben einen Podcast miteinander verbracht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieber Mike. Das war sehr schön. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Und welchen Musiker, welchen Song hast du dir ausgesucht? Das ist für einen Musiker meistens schwer, sich da zu entscheiden.
Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht, der wahrscheinlich nicht sehr oft ausgesucht wird. Es ist irgendein sehr spezieller Titel.
Ja.
Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Da gibt es so kein Dazwischen. Und zwar hat Jimi Hendrix, der ganz große Visionär, auf seiner ersten LP, auf seiner zweiten LP war das, glaube ich, Electric Ladyland, zusammen mit All Along the Watchtower einen Titel aufgenommen. Es war im Dezember 1967, das sind ja 55 Jahre bald her.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen, mehr als ein halbes Jahrhundert. Ja. Der heißt Crosstown Traffic. Mhm. Und dieser Song, der tut Hip-Hop-Elemente rhythmisch seiner Zeit, Jahrzehnte vorher schon, sind da drin enthalten. Und genauso in dem Gesang, das ist ein Rap-Stil, der Jahrzehnte vor der Rap populär wurde. Viele sagen sogar, es war der erste Rap-Song der Welt.
Das war
1967, Crosstown Traffic.
Lange bevor es Rap überhaupt gab.
Sowas. Und den würde ich gerne dir empfehlen, dass du den in die Liste aufnimmst, weil das ist was ganz Visionäres.
Kommt auf die Liste. Super Wunsch, super schön. Toller Podcast. Sehr interessanter Einblick in dein illustres Leben, lieber Mike. Freue mich wirklich sehr, dass du zu Gast gewesen bist. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr mir zugehört habt. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr mal Interesse habt, unsere Trio de Manouche und Jo Lange zu hören, dann müsst ihr auf die Internet www.trio-manouche.de gehen. Das sind dann alle unsere Konzerttermine enthalten und vielleicht treffen wir uns da mal und sehen wir uns da mal. Vor allem Gypsy Jazz ist jetzt momentan eins meiner Hauptprojekte und das macht riesig Spaß.